Ich habe meinen ganzen Alltag den Wetten untergeordnet.
Das große Geld machen am Ende natürlich die Wettanbieter.
Ein halbes Jahr, nachdem ich begonnen hatte, war mein eigenes Geld komplett alle gewesen.
Die einzigen Verlierer sind eigentlich die Wetter und am Ende natürlich die Süchtigen.
Bis ich dann verhaftet wurde.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Johanna Hunsberg.
Egal, ob auf den Bannern im Fußballstadion, im Fernsehen oder auf Instagram, überall wird uns Werbung für Sportwetten angezeigt. Die Anbieter, die heißen unter anderem bwin, Betway oder Tipico und sie versprechen uns viel Spannung und das große Geld. Und das funktioniert ja auch ganz einfach, ne? Also überall gibt's Wettbüros und mittlerweile können wir auch bequem vom Sofa aus online auf Fußballspiele oder Tennisturniere wetten. Kein Wunder also, dass in Deutschland rund 4 Millionen Menschen zumindest manchmal ihr Geld auf Sportwetten setzen. Und vielleicht kennt ihr ja auch Bekannte oder Freunde, die das machen oder ihr wettet selber sogar manchmal. So verheißungsvoll das klingt auch für mich, viele Menschen rutschen in eine existenzbedrohende Spielsucht. Also was steckt hinter diesem System Sportwetten und warum kann es schnell so gefährlich sein? Darum geht's hier im NDR 2 Spezial. Ich spreche zum Beispiel mit Thomas, er war selber sportwettensüchtig und ist deshalb sogar ins Gefängnis gekommen. Mehr dazu also gleich, schön, dass ihr zuhört. Ja, wenn ich zur U-Bahn-Station gehe, dann komme ich direkt an einem Wettbüro vorbei. Die sehen heute ja ziemlich hell und sauber aus und sind mit vielen Bildschirmen ausgestattet. Und ich muss zugeben, in so einem Wettbüro selbst mal 10 Euro auf ein Fußballspiel zu setzen, das fände ich schon spannend. Ich weiß aber auch, dass das wirklich gefährlich werden kann. Die Forschung schätzt, dass jeder vierte Sportwetter mindestens ein leichtes Problem damit hat, das Wetten sein zu lassen. Und die Dunkelziffer, die ist ja womöglich noch viel höher. Thomas Melchior, der hat das auch erlebt und mit ihm habe ich ganz lange über seine Sportwettensucht gesprochen. Hallo Thomas.
Ja, hallo Johanna, danke, dass ich bei euch sein darf.
Kannst du dich dran erinnern, wie das war, als du das erste Mal überhaupt so eine Sportwette gemacht hast und getippt hast?
Ich habe 10 Euro getippt beim Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen SK Rapid Wien und habe aus diesen 10 Euro unglaubliche 11 Euro gemacht. Ich habe also genau einen einzigen Euro mit meiner ersten Wette gewonnen. Am nächsten Tag insgesamt 600 Euro eingezahlt auf dieses Konto, hab mehr als 40 Wetten gesetzt nach Feierabend. Aber ich habe von Anfang an eine Faszination gespürt, die ich so bislang nicht kannte.
Du hast ja gesagt, du warst dann irgendwann abhängig. Wie hat sich das so entwickelt?
Ja, wenige Tage nach meiner ersten Wette habe ich damals Weihnachtsgeld bekommen von meiner Firma. Mhm. Das waren um die 2000 Euro. Die waren auch wiederum 2-3 Tage später, waren die komplett verspielt.
Woran hast du denn selber dann gemerkt, dass du glücksspielsüchtig bist? Also wo hast du selber gedacht, boah, Thomas, ich habe ein Problem?
Ich habe meinen ganzen Alltag dem Wetten untergeordnet. Das heißt, all das, was vorher Priorität hatte, also der Sport, meine Freundin, generell Hobbys, war plötzlich alles unwichtig und hat sich auch nicht mehr erfüllend, würde ich mal sagen, angefühlt, mit sehr schnell sehr fatalen Folgen. Also ich würde schätzen, ein halbes Jahr, nachdem ich begonnen hatte, war mein eigenes Geld komplett alle gewesen. Da ging es los, dass ich dann anfangen musste, Kredite aufzunehmen oder Bekannte zu fragen, ob sie mir Geld geben können. Und da niemand wusste, was mit mir los ist, kannten die ja nur den Thomas, der mitten im Leben steht. Und haben sich da jetzt nicht so viel dabei gedacht. Ja, meine Arbeit habe ich auch knapp ein Jahr später verloren. Und wiederum kurze Zeit später habe ich dann auch die erste Wohnung verloren, weil ich die Miete nicht mehr zahlen konnte.
Du hast dann auch erzählt, dass du an dem Punkt auch ins Gefängnis gegangen bist, richtig?
Ich bin im Jahr 2019 ins Gefängnis gekommen, 13 Jahre später.
Ah, krass.
Also insgesamt 13 Jahre ging das. Im Jahr 2008 habe ich meine Arbeit verloren, beziehungsweise stand fest, dass ich nie wieder als Bankkaufmann arbeiten werde können, weil einfach die Schuldenlast so erdrückend gewesen ist. Selbst damals war ich noch der Meinung gewesen, die Probleme, die ich mir selber erschaffen hatte, auch selber wieder lösen zu können. Aber stattdessen habe ich eine sehr starke und große Fassade aufgebaut und ja, die hielt 13 Jahre. Jahrelang stand, bis ich dann verhaftet wurde.
Ja, puh, da muss ich ehrlich gesagt auch erstmal durchatmen. Ich bin aber auch noch neugieriger geworden. Also ich kenne das Tipp nämlich nur vom Jahrmarkt. Da durfte ich dann früher mal 2 Lose kaufen und habe ehrlich gesagt nie was gewonnen. Deswegen schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an, wie dieses System Sportwetten überhaupt funktioniert. In Deutschland gibt es ja rund 30 Wettanbieter. Sie heißen zum Beispiel Betway, bwin oder Tipico. Und die sind überall. Sogar die Bundesliga wird von Tipico gesponsert und auch unsere NDR2-Bundesliga-Show. Also man könnte schon sagen, Sportwetten sind mitten in unserer Gesellschaft angekommen und sie machen damit einen Mega-Umsatz. Wir haben euch das hier mal zusammengefasst.
Die Firmen und ihre Geschäftszahlen.
Wettanbieter im Sportbereich wie bwin, Tipico oder Betway haben jeweils mehrere hundert Filialen weltweit. Die Firmen sitzen häufig in Malta. Obwohl ständig Wettgewinne an die Spieler ausgezahlt werden, haben Glücksspielunternehmen in Deutschland alleine im Jahr 2022 1,4 Milliarden Euro nur durch Sportwetten eingenommen. Das sagt der Glücksspielatlas. Tipico selbst gibt an, rund eine halbe Milliarde Euro Jahresumsatz zu haben. Von diesen Umsätzen profitiert auch der Staat, weil es ja auf jeden Wetteinsatz eine Wettsteuer gibt.
Die Gewinneinsätze der Spieler.
58 Euro gibt eine Person durchschnittlich pro Woche für Wetteinsätze aus. Das zeigt eine Studie der Uni Bremen und des Instituts für Drogenforschung. Menschen, die als problematische Glücksspieler gelten, geben im Schnitt dann auch mal knapp 400 Euro pro Monat aus. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat für das Jahr 2022 berechnet, dass fast 9 Milliarden Euro alleine für Sportwetten ausgegeben wurden.
Viele Zahlen und Fakten, wir ordnen das nochmal ein. Und zwar mit meinem Kollegen Michael Mass. Er hat für den NDR viel zu dem Thema recherchiert. Hallo Michael.
Hallo Johanna.
Vielleicht direkt vorab, hast du schon mal eine Sportwette abgegeben?
Ich habe tatsächlich, das sage ich jetzt nicht nur so, aber ich habe tatsächlich noch nie eine Sportwette abgegeben. Ich war früher mal im Casino, just for fun mit Freunden, aber eine Sportwette habe ich noch nie abgegeben.
Wir kennen das Prinzip Wetten ja schon seit Ewigkeiten. Also es gab Pferderennen und es gab schon früher Casinos. Also was ist vielleicht das Besondere an dem modernen Wetten im Sportbereich, wie wir es jetzt heute kennen?
Ja, das ist schon was ganz Spezielles, weil man kann es ja am Ende überall machen. 24/7, wirklich 24 Stunden jeden Tag mit Live-Wetten. Man kann darauf wetten, wie viele Tore fallen. Also es gibt tatsächlich so viele Möglichkeiten und vor allen Dingen kann man auf alle möglichen Sportereignisse in der Welt wetten. Ich kann auf die zweite argentinische Liga irgendwo wetten oder auf irgendein Tennisturnier in China.
Und dann kriegt man ja auch das Versprechen, dass man ganz viel gewinnen kann. Und wir haben jetzt diese Zahlen gesehen, ganz viele Menschen werden abhängig und verlieren. Also wer macht da wirklich das große Geld?
Tja, das große Geld machen am Ende natürlich die Wettanbieter und nicht nur die. Also wenn man sich da tatsächlich mal ein paar Zahlen anguckt von 2021, der Glücksspielumsatz, das waren 44 Milliarden Euro. Also das ist eine unvorstellbare Summe. Oha. Davon ungefähr 7,7 Milliarden in Sportwetten. Und die Zahlen steigen ja. Also und da gibt's natürlich auch Steuereinnahmen. Die sind mittlerweile, gehen die auch an die 2 Milliarden Euro ran. Also wer gewinnt daran? Es sind die Wettanbieter, es ist auch der Staat irgendwie, es sind natürlich Werbepartner. Die einzigen Verlierer, muss man am Ende sagen, sind eigentlich die Wetter und am Ende natürlich die Süchtigen.
Ja, wir haben das ja dann zum Beispiel auch bei Thomas gesehen, also der ja wirklich dann 800.000 Euro verwettet hat. Und trotzdem ist ja das Sportwetten legal seit 2021. Es gibt ja diesen Glücksspielvertrag, der das regelt. Was sagt er denn genau?
Der soll gewährleisten, dass es eben ein bestimmtes Eintrittsalter gibt, dass es im Monat nur ein bestimmter Betrag eben verwettet werden darf. Trotzdem gibt es eben viel Kritik von Suchtexperten auch, die sagen, diese ganzen Regelungen, die werden eigentlich immer noch gar nicht wirklich befolgt. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt ist auch, dass eben diese Wettanbieter am Ende sich eben auch nicht an den Kosten beteiligen, die eben so eine Glücksspielsucht am Ende, Behandlung und sowas verursacht.
Also viel, wo man drüber nachdenken muss. Man könnte ja aber auch denken, so hin und wieder 10 Euro auf ein Fußballspiel zu tippen, das ist ja wohl nicht so schlimm und macht dazu ja auch Spaß. Wie groß das Risiko also wirklich ist beim Sportwetten und auch abhängig zu werden und wer eher davon betroffen ist, darüber sprechen wir gleich. Für Sportbegeisterte ist der Herbst ja toll. Also allein im Fußball gibt es fast täglich Top-Spiele zu sehen. Dazu kommt Basketball, Handball, was das Herz begehrt. Das heißt aber auch, jeden Tag kann man darauf ordentlich Geld verwetten. Und ich muss zugeben, ich kenne in meinem Umfeld wirklich nur Männer, die Sportwetten machen. Die sind jung, selbst sportbegeistert und haben das Gefühl, sie haben Ahnung und können vielleicht eher gewinnen. Michael, stimmt das? Wer ist da besonders anfällig für?
Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, was du da im Kopf hast. Es sind tatsächlich hauptsächlich junge Männer. Und zwar die meisten im Alter zwischen 21 und 35 Jahren, oft auch mit Migrationshintergrund. Und ein ganz entscheidendes Merkmal, das hast du eben auch angesprochen, das ist diese Sportaffinität. Mhm. Und das ist eben auch dieser große Irrglaube ja am Ende. Und das ist mir eben, ich habe ja eine Doku gemacht über Alex Jakob, einen ehemaligen Pressesprecher, oder jetzt ist er wieder Pressesprecher tatsächlich, der jahrzehntelang wettsüchtig war. Der hat eben auch gesagt, er war so nah dran, er kannte die Spieler, er kannte die Trainer, der war sich sicher, ich weiß, wie so ein Spiel ausgeht.
Und Studien sagen ja, dass das nicht stimmt, ne? Also dass es trotzdem Glücksspiel
ganz genau
ist.
Ja, ganz genau. Also es gibt eben Studien mit Menschen, die dann getestet worden sozusagen, die eben nicht diese Sportaffinität hatten, und die standen am Ende ganz oben. Und wir kennen das ja auch alle von irgendwelchen EM, WM-Tippspielen, die man dann mal just for fun irgendwie mitmacht.
Ja, das sorgt für viel Ärger immer unter den Kollegen, wenn da irgendjemand gewinnt, der oder die überhaupt gar keine Ahnung hatte eigentlich. Michael, wie schätzt du denn generell vielleicht das Risiko ein, dass man überhaupt in so eine Sucht rutscht bei Sportwetten?
Vielleicht muss man auch dazu noch mal einmal zwei Zahlen nennen. Also es sind roundabout 4,5 Millionen Glücksspielsüchtige in Deutschland, davon 1,3 Millionen, die ein krankhaftes Glücksspielverhalten haben.
Das heißt, noch mal kurz, das heißt Sportwetten, aber auch Casinos und Co., ne?
Ganz genau, da sind alle mit einbezogen. Und ja, es fängt eben ja so ganz harmlos an und dann entwickelt sich sowas wie, wir eben gesagt haben, durch einen großen Gewinn auf einmal, wo man denkt, meine Güte, also der Alex Jakob, von dem ich erzählt hatte, der hat 20 Euro irgendwie mit einer seiner ersten Sportwetten gesetzt und hat 400 Euro gewonnen. Der hat natürlich gedacht, wow, das will ich wieder erleben. Und ja, dann geht das natürlich ganz schnell, dass man in so einen Strudel reingerät.
Bei Thomas Melchior, da ging das ja sogar so weit, dass er 800.000 Euro Schulden gemacht hat. Das hat er uns ja schon erzählt. Und ich frage mich da, Thomas, wie bist du dann überhaupt an das Geld gekommen?
Also spätestens ab dem Jahr 2007, würde ich sagen, war es nicht mehr mein eigenes Geld. Und ich habe das dann über diverse Kredite oder ich habe einfach Freunde und Bekannte gefragt, ob sie mir Geld geben können, und später dann auch fremde Menschen. Und von den 800.000 Euro ist der ganz, ganz große Teil auch nicht mein eigenes Geld gewesen. Und der Suchtdruck war so groß, praktisch mit der nächsten Wette die ganzen Verluste wieder reinzuholen, dass ich Dinge getan habe, die letzten Endes dazu geführt haben, dass ich zu Recht ins Gefängnis gekommen bin.
Du hast auch gesagt, dass deine Familie so teils darüber wusste und auch deine Freunde, dass du Sportwetten abschließt. Sind die da irgendwann auch mal noch stutziger geworden?
Ja, die sind unglaublich schnell stutzig geworden. Aber es ist so, dass so eine Sucht für die ganze Familie ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis ist. Also es findet eine unglaublich große Überforderung statt. Und das ist ja auch eines meiner ganz großen Anliegen, dass ich ganz offen über meine Geschichte rede, über meinen Werdegang, um also anderen Mut zu machen, dass es sich lohnt, dieses Problem auch möglichst schnell anzugehen.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Johanna Hohnsberg. Verzockt. Wenn Sportwetten zur Sucht werden.
Wir haben ja schon gehört, Sportwetten sind nicht nur Spaß und schnelles Geld. Sie können auch richtig gefährlich sein, wenn man sich im wahrsten Sinne des Wortes verzockt. Und meine Kolleginnen Dennis und Luca, die haben das für diese Sendung selbst mal ausprobiert. Wie leicht kann man eigentlich mit dem Zocken anfangen?
Wir sind ja auf der Internetseite, auf dem Wettanbieter OZ, und müssen uns jetzt natürlich erstmal registrieren, um eine Wette abgeben zu können. Das werde ich jetzt auch tun. Ich klicke jetzt auf Registrieren. So, jetzt werde ich hier meine Mailadresse eingeben.
Und das lief so ähnlich, wie wir alle es von Online-Händlern oder sozialen Netzwerken kennen. E-Mail, Passwort, Adresse und Co. Und dann war der Account auch schon fertig erstellt.
So, Enter.
Danach kam die Aufforderung, dass man sich verifizieren musste, also Beweis, dass man wirklich die Person ist, die wir angegeben haben zu sein. Allerdings, Wetten und Geld einzahlen geht auch ohne. Wichtig ist das nur für die Auszahlung und wir haben erstmal drauf verzichtet.
Das sieht so aus, als hätte es geklappt. Wunderbar. Und wir haben jetzt hier eine ganz große Auswahl an Wetten, die wir platzieren können.
Fast ein bisschen zu viel Auswahl.
Jetzt muss ich mich hier erstmal durchklicken und finden, wo ich das genau angeben kann.
Ich glaube, du hättest auf der Seite, auf der wir eben waren, auch bleiben können.
Ach.
Am Ende haben wir dann alles gefunden und es waren wirklich wenige Mausklicks, bis wir 10 Euro auf die Frauenmannschaft des FC Bayern gesetzt hatten. Und plötzlich hatten wir beide etwas mehr Interesse an diesem Fußballspiel als vorher noch.
So, es ist 18.45 Uhr und das heißt, es ist Anpfiff und jetzt bin ich doch schon ein bisschen gespannt, wie dieses Spiel für die Spielerin und vor allem für mich ausgeht. Immerhin waren es jetzt 10 Euro, die ich gewettet habe. Das heißt, ich werde jetzt hier mal reinschauen.
Luca hat das Spiel dann per Live-Ticker abends verfolgt.
Yes, FC Bayern schießt ein Tor in der 42. Minute. Genial, wieder ausgeglichen. Also, hui, das nimmt mich jetzt doch mehr mit, als ich dachte.
Am Ende gewinnt der FC Bayern mit 5:2 und wir gewinnen auch. Und noch während der Nachspielzeit wird der finale Gewinn für uns errechnet.
Das heißt, ich habe richtig gewonnen und Plus gemacht. Wow, krass. Also irgendwie hat es mich jetzt doch echt gepackt gegen Ende. 10 Euro Wetteinsatz lassen einen dann auch schon mal genauer hinschauen, ob das Team jetzt auch wirklich gewinnt.
Und das haben wir auch von Leuten aus unserem Bekanntenkreis gehört, die ab und zu mal wetten. Es gibt Spielen, die einen sonst nicht unbedingt interessieren, zusätzliche Spannung. Und wie leicht es war, quasi vom Sofa aus Geld zu wetten, hat uns wirklich überrascht. Übrigens haben wir die 10 Euro für diese Recherche aus eigener Tasche gezahlt und den Gewinn werden wir an eine Suchtberatung spenden.
Ich habe bei den beiden auch die ganze Zeit richtig mitgefiebert, was es wird. Man merkt also, das Thema reißt einen direkt mit und man würde am liebsten weitermachen. Ich würde da aber auch sagen, die beiden haben ganz schön Glück gehabt, dass sie was gewonnen haben und sich nicht verzockt haben. Für manche sind Sportwetten ein netter Kick zwischendurch. Sie setzen vielleicht hin und wieder ein paar Euro und nicht mehr. So hat das gerade ja auch meine Kollegin Luca ausprobiert. Thomas Melchior, der war aber eine Zeit lang abhängig von Sportwetten. Er hat vor allem auf Fußballspiele gesetzt. Thomas, schlimmer geht's eigentlich nicht. Wo kam denn bei dir dann dieser Wendepunkt, dass du gesagt hast, so geht's nicht weiter?
Also der Wendepunkt kam genau in dem Moment, wo die Handschellen geklickt haben, wo ich keine Gelegenheit mehr dazu hatte, davon zu laufen, wo ich einfach keine Ausreden mehr hatte, wo die Fassade zwangsläufig fallen musste. Und in dem Moment, wo die Handschellen geklickt haben, habe ich mich das allererste Mal seit Beginn meiner Spielsucht wieder frei gefühlt. Und ich wusste, dass jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt und dass ich mein Leben, auch wenn das in dem Moment vielleicht nicht so aussieht, wenn man Handschellen umhat, aber dass ich mein Leben ab sofort wieder in der eigenen Hand habe. Ich habe im Gefängnis ein Buch geschrieben und zwar heißt das Mein Leben ist kein Spiel und das war für mich schon ein beginnender Teil der Therapie und es fühlt sich einfach gut an und mir geht es heutzutage sehr gut, einfach offen darüber reden zu können und andere Menschen vor einem ähnlichen Werdegang zu bewahren.
Also kriegt man das nur mit einem Buchschreiben wieder weg oder was hat sich da noch so abgespielt?
Nein, also es braucht ganz, ganz viele Bausteine, so ein Buch und so eine Selbstreflexion, das ist mal, beziehungsweise die Selbstreflexion selber, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, zu dem man kommen muss, denn Schuld an der ganzen Situation haben weder die Wettanbieter noch sonst wer, sondern die habe natürlich ich zu. Und deswegen bin ich ja auch in der Verantwortung, die Situation wieder an einen Punkt zu bringen, dass ich die Möglichkeit habe, finanzielle Rückzahlungen zu leisten, einfach wieder für die Dinge, die ich getan habe, gerade zu stehen. Das ist ganz wichtig.
Wenn du jetzt zum Beispiel so herumläufst und es gibt überall Sportwetten, es gibt Werbung und die Wettbüros, all sowas. Hast du da manchmal das Gefühl, boah, ich würde noch mal gerne? Also wird da sowas bei dir ausgelöst?
Ich hatte vor circa ein oder einem Dreivierteljahr nach meiner Entlassung hatte ich noch mal einen Rückfall gehabt, bin aber dort selbst wieder rausgekommen aus dieser sich erneut beginnenden Abwärtsspirale und das hat mir auch gezeigt, dass dort auf alle Fälle ein Umdenken stattgefunden hat. Aber natürlich, den Reizen bin ich ständig ausgesetzt. Mir tun eher die Menschen leid, die in den Wettbüros sitzen. Mir tun auch die Leute leid, die ständig dieser Werbung ausgesetzt sind, beispielsweise im Fußballstadion, die auch noch keine 18 Jahre alt sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, präventiv tätig zu sein, darüber zu reden und die viele Sportwettenwerbung nicht unkommentiert stehen zu lassen, die dir etwas völlig anderes suggeriert als das, was dann letzten Endes passiert. Und das ist auch ein Grund, warum ich genau das mache, was ich jetzt gerade mache.
Also bei all den schlimmen Folgen, die Thomas ja auch schon aufgezählt hat, die so Sportwetten haben können, da stelle ich mir schon die Frage, wie kommen wir da überhaupt wieder raus und macht es das nicht noch schlimmer, dass Sportwetten ja auch in Deutschland legal sind? Michael, du hast ja viel zu dem Thema recherchiert. Wenn ich jetzt ein Problem mit Sportwetten habe oder ich habe jemanden im Umfeld, wer kann mir da helfen, dass ich da wieder rauskomme?
Ja, es gibt natürlich viele Stellen, Drogenberatungsstellen zum Beispiel oder eben auch ganz spezielle Glücksspielberatungsstellen, wo man jederzeit hingehen kann. Es gibt auch gute Tests, die man anonym zum Beispiel im Internet machen kann. Das ist natürlich so eine Schwelle, auch weil man das selber sich natürlich auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr eingesteht und ich glaube, ab einem gewissen Punkt auch nur mit fremder Hilfe aus dieser Sucht halt am Ende wieder rausbekommt. Aber das kann am Anfang eben auch so ein Augenmerk sein. Oha, ich muss ein bisschen aufpassen. Und dann natürlich am Ende gibt's Therapien stationär und ambulant.
Hast du das Gefühl, dass es da genug gibt? Oder kannst du das überhaupt? Ist natürlich auch immer schwierig einzuschätzen, ne? Aber
ja, das ist schwer einzuschätzen, aber ich glaube, so aus der Erfahrung heraus mit Gesprächen, eben auch in dem ganz konkreten Beispiel, was wir hatten in der Doku, aber auch mit vielen anderen, habe ich schon das Gefühl, dass es, wenn man eben natürlich gewillt ist, mhm, und sich darauf einlässt, dass es da schon einige Stellen gibt, an die man sich dann wenden kann, ja.
Dazu hat Thomas Melchior, der ja selber auch betroffen war, betont, dass Prävention ganz wichtig ist, also alles davor.
Schulen grundsätzlich sind ein sehr richtiger Ort dafür, generell Sportvereine, aber ich finde es sehr wichtig, dass Sportwetten einfach ein ganz anderes Image bekommen. Sportwetten sind nicht cool, mit Sportwetten lässt sich auch kein Geld verdienen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auf die vielfältigen Gefahren von Sportwetten hinzuweisen. Fast genauso wichtig ist es, wie immer zu erwähnen, dass natürlich habe ich 800.000 Euro verloren, das ist unfassbar viel Geld, aber was ich auch verloren habe, ist unglaublich viel Lebenszeit. Mhm. Ja, die kommt definitiv mal so nicht mehr zurück.
Ja. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du so offen mit mir drüber geredet hast. Wie gehe ich dann vielleicht als Freundin, als Familienmitglied damit um, wenn ich jemanden in meinem Umkreis habe, bei dem ich so ein bisschen Sorge habe, dass der vielleicht auch Sportwetten abhängig ist?
Also ich würde empfehlen, da keine Scheu zu haben und dort das Gespräch zu suchen und in diesem Gespräch auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus auch nervig zu sein, einfach nicht locker zu lassen. Auf gar keinen Fall sich ja Ausreden anhören, kein Geld geben, das ist ganz wichtig, immer nachhaken, Transparenz fordern und dann hat man eine Chance, dass man den Betroffenen da vor schlimmeren Dingen bewahren kann.
Es gibt also viele Hilfsstellen, bei denen man als Betroffener Hilfe bekommt. Da geht's ja aber immer um das Danach. Und deswegen finde ich, ist auch die Frage, sollten Sportwetten nicht vielleicht einfach ganz verboten werden? Da schauen wir gleich zum Abschluss noch einmal drauf. Immerhin, Sportwetten können ja viel Spaß machen. Sie sind dazu ein riesiger Player in unserem Sportsystem und in der Wirtschaft. Aber diese Wettanbieter ziehen den Spielern eben dabei oft das Geld aus der Tasche. Und eine der Beratungsstellen, die ich so gefunden habe zur Glücksspielsucht, die heißt nicht ohne Grund automatisch verloren. Mit meinem Kollegen Michael Maske habe ich mich ja über die Sendung auch lange unterhalten. Und er hat sich auch damit beschäftigt, sollten Sportwetten verboten werden?
Also ich finde Verbote irgendwie immer schwierig. Also das hat sich ja auch in der Vergangenheit in vielen anderen Beispielen irgendwie gezeigt, dass Verbote nicht immer unbedingt das Richtige sind. Und ich glaube, was diese Schranken, die es gibt, mit was Altersbegrenzung zum Beispiel angeht, was auch bei Überschuldeten, man wird dann ja auch gesperrt oder kann sich sperren lassen. Diese Kontrollen, die sind viel zu lasch. Und vielleicht noch ein Satz zu der Werbung. Ich finde das schon sehr problematisch. Mhm. Weil wenn man wirklich sieht, Bayern München angefangen, wirklich bis runter in die zweite Liga, alle werben mit diesen Wettanbietern. Also ich finde, das sollte verboten werden, weil es auch irgendwie suggeriert, das ist in der Mitte der Gesellschaft, das ist ganz normal eigentlich.
Michael sagt also auch, Sportwetten komplett zu verbieten ist Quatsch. Und der Punkt hat mich ehrlich gesagt überrascht. Aber dann habe ich das Gleiche auch Thomas Melchior gefragt. Also er war ja selber betroffen. Und der sagt das eben auch.
Also ich glaube, es wäre sehr vermessen zu fordern, dass man Sportwetten komplett verbietet. Dazu gehöre ich auch nicht. Also das würde ich niemals fordern. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dort einfach in der Prävention sehr viel mehr zu machen und die Werbung mehr einzuschränken, die Sichtbarkeit im Fußball deutlich mehr einzuschränken. Werbung ist dazu gemacht, um im Kopf zu bleiben. Und deswegen ist es ganz wichtig zu sagen, ja, es gibt dieses Angebot, ja, man kann wetten, aber sei bitte gewarnt, das und das kann passieren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir die Risiken und Gefahren noch viel, viel mehr hervorheben, als das bislang geschieht.
Beide sagen also, dass es mehr Regeln geben muss und dass Sportwetten eben nicht verharmlost werden dürfen. Und ich habe ja jetzt auch gemerkt, es klingt vielleicht verlockend, mal ein paar Euro auf ein Fußballspiel zu setzen und dann diesen Nervenkitzel mitzunehmen. Das ist es mir aber trotzdem nicht wert, dass ich mich am Ende vielleicht eher verzocke. Und mit genau diesem Grundsatz gehe ich also jetzt hier raus. Das war's von uns im NDR2-Spezial zum Thema Sportwetten und Spielsucht. Sehr schön, dass ihr mit dabei wart und zugehört habt. Ich bin Johanna Hohnsberg und ich sage Tschüss.